NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Florian Breitmeier am Mikrofon und das sind die Themen der Sendung. Kampf der Konfessionen, über die Rolle der Religion im Syrienkrieg. Moderner Islam oder Parallelwelt, die Gülen-Bewegung in Deutschland. Außerdem nicht nur bunte Schals und Tücher, 100 Katholikentage, ein historischer Streifzug. Und die ersten Lutherlieder, Goslars Marktkirche besitzt einen kostbaren Bücherschatz. Er soll eine Chance für die Menschlichkeit sein, der Weltgipfel für humanitäre Hilfe, der morgen in Istanbul beginnt. 5000 Teilnehmer haben sich angekündigt, unter ihnen auch Bundeskanzlerin Merkel. Ein wichtiges Thema in der türkischen Metropole wird der Krieg in Syrien sein, die Toten, die er zurücklässt, und die zahlreichen Flüchtlinge, die er hervorbringt. In Istanbul steht schnelle Hilfe für den Notfall auf der Agenda, aber auch die Suche nach Wegen, die zumindest für mehr Stabilität in der Region sorgen könnten. Ein wichtiger Faktor, die Religion. Wobei es dabei konkret nicht nur um eine verbale Abrüstung geht. Welche Rolle die Religion im blutigen Syrien-Konflikt tatsächlich einnimmt, berichtet Björn Blaschke.
Die Alawiten distanzieren sich von Bashar al-Assad. Eine Schlagzeile, die unlängst für Aufsehen im Nahen Osten sorgte. Denn Syriens Präsident entstammt eben der Religionsgruppe der Alawiten, deren Wurzeln, vereinfacht gesagt, im schiitischen Islam liegen. Sheikh Ahmed Asi gehört zur Führung der alawitischen Gemeinde Libanons. Er unterhält beste Beziehungen zu den Glaubensbrüdern und Schwestern im Nachbarland Syrien. Sheikh Asi sagt dazu, dass sich die syrischen Alawiten angeblich von Präsident Assad distanziert haben.
Die meisten Alawiten und ihre religiösen Führer unterstützen Präsident Assad. Nur sehr wenige tun es nicht. Dass solche Gerüchte aufkommen, ist normal. Innerhalb einer Familie gibt es ja auch manchmal Meinungsverschiedenheiten. Aber im Allgemeinen unterstützt die Mehrheit der Alawiten diesen Mann. Wir folgen ihm bis zum Ende des Weges.
Diese Treue basiere jedoch nicht darauf, dass Assad auch Alawit ist, so Sheikh Asi weiter.
Die meisten Alawiten in Syrien sehen den Präsidenten Dr. Bashar al-Assad, Gott möge ihn schützen, nicht nur als Patron der Alawiten, sondern als Präsident aller Bevölkerungsgruppen Syriens. Und die Alawiten stellen dabei nur eine Gruppe. Wir Alawiten würden nicht zugrunde gehen, wenn Bashar al-Assad zurücktreten würde. Allerdings verkörpert Präsident Dr. Bashar al-Assad die Hoffnungen der Alawiten. Wir sind von Bashar al-Assad überzeugt und wir lieben diesen Mann.
Gleich wie stark die Treue der Alawiten zu Assad tatsächlich war oder immer noch ist, sie hat dazu geführt, dass viele Sunniten in den Alawiten den Feind schlechthin ausmachen. So wie in den Schiiten. Denn erstens fühlen sich viele alawitische Religionsgelehrte dem schiitischen Islam verbunden und zweitens stehen verschiedene schiitische Milizen Präsident Assad zur Seite. Kämpfer der libanesischen Hezbollah, Kämpfer aus dem Iran oder dem Irak. Und deren Führer in Beirut, Teheran oder Bagdad erklären ihrerseits immer wieder, dass sie gegen sunnitische Terroristen vorgehen müssen. Wobei Terrorist schon ist, wer sich nur gegen Assad äußert. Der Syrienkrieg, ein Krieg Schiiten und Alawiten gegen Sunniten? Ursprünglich nicht, sagt Politikwissenschaftler Karim al-Maktisi von der amerikanischen Universität Beirut.
Die ersten Proteste gab es ja in Syrien nicht, weil Assad Alawit ist, sondern weil er autoritär ist, weil man Reformen wollte und so weiter. Erst später ging es um konfessionelle Identitäten. Bestimmte Gruppen wollten seinen Tod oder seine Absetzung wegen seiner Religionszugehörigkeit und nicht mehr wegen seiner Politik.
Ursprünglich waren die libanesische Hezbollah und die iranische Regierung Assad beigesprungen, weil sie das System, das er verkörpert, erhalten wollten. Denn Assad-Syrien ist Teil einer Achse von Frontstaaten gegen Israel. Derweil sahen viele von Sunniten dominierte Regierungen Irans wachsenden Einfluss in der Region. Den wollte vor allem Teherans Rivale Saudi-Arabien nicht hinnehmen. Die Monarchie begann, Assads Gegner zu unterstützen. Anfänglich ging es also um Geopolitik, betrieben vor allem von zwei Staaten, deren Ideologien konkurrieren. Iran mit seiner schiitischen Herrschaft der Rechtsgelehrten und Saudi-Arabien mit seiner Monarchie, die mit dem sunnitischen Wahhabismus eine Symbiose eingegangen ist. Doch mittlerweile ist der Krieg in Syrien eben auch zu einem konfessionellen Krieg geworden. Sunniten gegen Schiiten, Schiiten mit Alawiten gegen Sunniten. Unter anderem, weil auch Assad diese Karte gespielt hat. Wir, die Alawiten, sind bedroht.
Es gibt, da bin ich mir sicher, mittlerweile viele Leute, die davon überzeugt sind, dass sie an dem Krieg teilnehmen, weil sie diese oder jene konfessionelle Identität haben. Denn davon sind sie überzeugt worden. Wenn du auf der Seite von IS oder Al-Qaida kämpfst, bist du davon überzeugt worden, dass das der Krieg gegen die Ungläubigen ist. Und wenn du auf Seiten manch einer schiitischen Miliz kämpfst, bist du davon überzeugt worden, dass du einen Überlebenskampf der Schiiten führst. Das ist heute so. Aber der Auslöser war Geopolitik.
ARD-Korrespondent Björn Blaschke berichtete aus Syrien. In der Türkei ist Staatschef Erdogan dabei, seine Macht zu festigen. Jüngste politische Entscheidungen legen davon Zeugnis ab. Bundestagspräsident Lammert sprach unter der Woche gar von autokratischen Ambitionen. Erdogan ist derzeit in mehrere Machtkämpfe verstrickt. Mit der Gülen-Bewegung zum Beispiel, benannt nach dem finanzstarken und einflussreichen Prediger Fethullah Gülen, der von den USA aus versucht, Politik gegen Erdogans Politik zu machen. Gülen hat sich ein eigenes Imperium geschaffen, ein Netzwerk aus Schulen, Nachhilfevereinen, Verbänden und Zeitungen. Auch in Deutschland wächst der Einfluss der umstrittenen Bewegung, wie Rainer Scholz erfahren hat.
Eine Schule in Berlin-Spandau.
Ich würde die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern vorheben. Eine Beziehung, die man so auf anderen Schulen nicht finden würde. Man kann hier mit den Lehrern auf, sage ich mal, gleicher Augenhöhe sprechen.
Der Abiturient Ertuğrul Can besucht das Wilhelmstadt-Gymnasium. Diese Privatschule gehört zur Hizmet-Bewegung, die der charismatische türkische Prediger Fethullah Gülen einst ins Leben gerufen hat. Hizmet ist türkisch und heißt dienen. Gemeint ist der Dienst an der Gemeinschaft im Sinne Allahs. Von Fethullah Gülen und dessen Philosophie ist an dieser Schule selbst nichts zu bemerken. Man unterrichte streng nach staatlichem Lehrplan, sagt Schulleiterin Sabrina Leberecht. Das gelte auch für das Fach Biologie.
Bei uns wird Evolution ganz normal unterrichtet. Wir haben dann auch kreationistische Denkansätze, die wir eben diskutieren. Da müssen die Kinder dann eben selber einen Weg finden, wie sie ihren Glauben eventuell mit einer wissenschaftlichen Sicht eben in Einklang bringen.
Die Gülen-Bewegung agiert eher verdeckt. Etwa 120.000 Anhänger werden ihr allein in Deutschland zugerechnet. Sie umfasst etwa 30 Schulen, zudem Kindergärten, Nachhilfeeinrichtungen, Zeitungen wie die Saman und Fernsehsender wie Ebru TV. An ihr orientieren sich Akademikerbünde und Dialogvereine. In Hamburg gibt es beispielsweise den Verein Kraft der Toleranz.
Wir versuchen immer, Orte der Begegnung zu schaffen. Das kann sein ein Kochkurs, das kann sein ein Kreativcafé oder aber auch ein Seminar zur Erziehung und Bildung.
Gehört Kraft der Toleranz zur Hizmet-Bewegung? Die Vorsitzende Seher İçtin.
Es gibt Menschen, die sind motiviert durch Hizmet, sich sozial zu engagieren. Dann gibt es aber Leute, die haben eine ganz andere Motivation, eine persönliche Motivation. Klar, es gibt einige von uns, die kennen Hizmet, finden das auch gut. Das ist jetzt für uns kein Kriterium. Also wir wollen jetzt nicht, dass zum Beispiel unser Verein nur auf den Namen Gülen reduziert wird.
Fethullah Gülen lebt seit 1999 im Exil in Pennsylvania. Seine Unterstützer loben ihn dafür, dass er versucht, Islam und Moderne zusammenzubringen. Einer seiner zentralen Sätze lautet: baut Schulen, keine Moscheen. Fethullah Gülen stehe für eine erfolgreiche Bildungsbewegung in vielen Ländern der Welt. Das sei aber nur die eine Seite, betonen seine Kritiker. Ihm gehe es darum, eine muslimische Bildungselite zu schaffen und darüber hinaus einen konservativen Islam in der westlichen Gesellschaft zu verankern, sagt etwa Sebastian Kotschermann, ein Hamburger Sozialwissenschaftler, der einige Jahre in einer Hizmet-nahen Nachhilfeorganisation gearbeitet hat.
Dahinter ist eine sehr, sehr hierarchisch strukturierte Organisation, in der es ganz klar ein Top-Down von oben nach unten gibt. Was dann sozusagen auf lokaler Ebene geschieht, wird vorgegeben.
Es gab und gibt Anfragen an den Verfassungsschutz, die Hizmet-Bewegung zu beobachten. Doch dafür bestehe laut einer Analyse aus Baden-Württemberg keine Veranlassung. Das ändere aber nichts daran, so Friedmann Eisler von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, dass man doch fragen müsse, welches Menschenbild der Islam hat, den Gülen und enge Gefolgsleute predigen.
Es gibt eine Koranausgabe, da wird eben ganz klar zum Beispiel die nicht nur physische, sondern auch die charakterliche Schwäche der Frau bezeichnet. Da haben wir konservative Positionen, die erstmal dann aufhorchen lassen, wenn man sozusagen den allgemeinen säkularen Diskurs über Dialog und Bildung der Hizmet-Bewegung vor sich hat.
Die Bewegung des Predigers Gülen gewinnt in Deutschland an Bedeutung. Ein Beitrag von Rainer Scholz. Weitere spannende Einblicke und Analysen zu diesem Thema auch heute im Forum am Sonntag hier bei NDR Info am Nachmittag um 5:05. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Die evangelischen Landeskirchen in Deutschland wollen künftig auch Menschen beschäftigen, die keine Kirchenmitglieder sind. Für das evangelische Profil einer Einrichtung sei die formale Kirchenmitgliedschaft nicht entscheidend, erklärte die leitende Juristin der Hannoverschen Landeskirche Stefanie Springer. Es gebe innerhalb der EKD derzeit die Diskussion, das Arbeitsrecht an dieser Stelle zu lockern. Bisher setzt die berufliche Mitarbeit in Kirche und Diakonie eine Zugehörigkeit zur Kirche voraus. Nach einem EKD-Entwurf sollten nur noch die Beschäftigten in der Seelsorge, der Verkündung, in Leitungspositionen und der evangelischen Bildung zwingend evangelisch sein, erklärte Springer. In allen anderen Bereichen könne das Arbeitsrecht auch für Konfessionslose geöffnet werden. Angesichts des multikulturellen Wandels könne auch eine muslimische Erzieherin in einem evangelischen Kindergarten sinnvoll sein. Die Diakonie sieht das von der Großen Koalition geplante Integrationsgesetz kritisch. Der Evangelische Wohlfahrtsverband sprach mit Blick auf das Gesetzesvorhaben von einer misstrauischen Haltung gegenüber Schutzsuchenden. Unter der Überschrift Fördern und Fordern planen Union und SPD ein neues Arbeitsmarktprogramm für Flüchtlinge sowie zusätzliche Angebote von Integrationskursen. Es sollen aber auch Integrationspflichten festgeschrieben werden, deren Nichteinhaltung unter anderem Geldkürzungen nach sich ziehen können. Die Diakonie erklärte, Sanktionen und Kürzungen machten den Menschen Angst. Besonders scharf kritisierte die Diakonie die geplante Wohnsitzzuweisung. Diese trenne Familien und schade Kranken, Traumatisierten und Kindern. Das Integrationsgesetz soll in dieser Woche auf einer Kabinettsklausur beschlossen werden. Bislang lehnt die von der katholischen Kirche nicht anerkannte Piusbruderschaft die zentralen Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils ab. Auch die Erklärung Nostra Aetate, in der die jüdischen Wurzeln des Christentums betont und jedweder Form des Antisemitismus eine Absage erteilt wird. Nostra Aetate sei nicht verhandelbar, erklärte der ZDK-Gesprächskreis Juden und Christen. Papst Franziskus hatte sich in diesem Frühjahr erstmals mit dem Generaloberen der Piusbruderschaft Bernard Fellet getroffen und diesen anschließend als einen Mann bezeichnet, mit dem man diskutieren könne. Im Jahr 2012 wurde der jahrelange Dialog zwischen dem Vatikan und den Traditionalisten auf Eis gelegt, weil die Piusbruderschaft sich geweigert hatte, eine Präambel zu unterzeichnen, die das Zweite Vatikanische Konzil als Teil der Kirchentradition bezeichnete. Der Theologe und Zoologe Rainer Hagenkort fordert eine Abkehr vom sogenannten Kükenschreddern. Billigeier zu kaufen sei unchristlich, sagte der Wissenschaftler des Instituts für Theologische Zoologie in Münster. Wer Eier kaufe, für die gezielt männliche Küken geschreddert worden seien, sei schizophren, beklagte der Theologe. Spieler in diesem System seien Verbraucher, Betriebe, Politiker und Gesetzgeber. Die Tiere würden laut Hagenkort zu Rohstoffen reduziert, dies nehme den Lebewesen ihren Eigenwert.
Soweit die Meldungen. Leipzig lockt in der kommenden Woche Zehntausende Katholiken in die ostdeutsche Diaspora zum Katholikentag. Am Mittwoch wird das große Christentreffen eröffnet. Und dies in einer Region, in der sich nichts weniger als die Rettung des christlichen Abendlandes auf ihre Fahnen geschrieben haben. Abgrenzung statt Begegnung. Wenn man bedenkt, welche entscheidende Rolle gerade die Kirchengemeinden bei der Hilfe für Flüchtlinge in den vergangenen Monaten spielten, ist Leipzig, ist Sachsen also ein spannender Ort für einen Katholikentag. Die Flüchtlingsfrage, der Dialog mit der säkularen Welt und die katholischen Dauerbrenner, Machtstrukturen, Zölibat, Diakonat der Frau, werden sicher diskutiert bei diesem 100. Deutschen Katholikentag. Bevor es aber am Mittwoch losgeht, wirft Mechtild Baus einen Blick zurück auf die katholische Laienbewegung und ihren Weg durch die Zeit.
Der Katholikentag ist ein Kind der Revolution. Als im Jahr 1848 die Bürger auf die Barrikaden gehen, dann nutzen auch die Katholiken die neu erkämpften Freiheiten. In Mainz treffen sich 187 Delegierte zum ersten deutschen Katholikentag, der Kirchenhistoriker Hubert Wolf.
Das finde ich das Spannende, dass katholische Laien in einer Umbruchssituation die Dinge, die die Revolution freisetzt, nützen, um für ihren Glauben und auch für den Papst, der das eigentlich nicht will, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, in der Politik einzutreten.
Der Katholikentag gründet sich nach bürgerlichem Vereinsrecht. Zum Namensgeber wird ausgerechnet der Papst, der die Revolution verdammt hat. Pius-Verein für religiöse Freiheit heißt der neue Zusammenschluss. Die Katholiken im Deutschland des 19. Jahrhunderts in der Minderheit gewinnen an Macht. Ihr politischer Flügel ist die Zentrumspartei und die Heerschau des Zentrums, wie es jahrzehntelang heißt, sind die Katholikentage, zu denen bald Zehntausende strömen.
Ohne Katholikentage hätte es eine ganze Reihe von Sozialgesetzen im Kaiserreich so nicht gegeben. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich würde es den Gottesbezug im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auch nicht geben, ohne die Katholiken und ihre Versammlungen.
Die Nationalsozialisten wissen um den politischen Einfluss der Katholikentage und verbieten sie, sobald sie an der Macht sind. Erst 1948 findet im kriegszerstörten Mainz wieder ein Laientreffen statt, 100 Jahre nach dem ersten Katholikentag. Papst Pius XII. Sendet ein Grußwort.
Dem diesjährigen Katholikentag kommt eine besondere, weittragende Bedeutung zu. Er selbst ist wieder der erste seiner Art nach einer gewaltsamen Unterbrechung einer Zeitspanne, die das Dunkelste und Erschütterndste in sich fasst, das die deutsche Geschichte seit grauer Vorzeit zu berichten hat.
Vom Versagen der katholischen Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus redet der Papst nicht. Es bleibt Katholikentagspräsident Theophil Herder überlassen, die Schuld der Deutschen anzusprechen. In der Bundesrepublik der 50er Jahre erreichen die Katholikentage ihre höchsten Teilnehmerzahlen. Doch dann die Revolte. 1968, Kabarett auf dem Katholikentag in Essen.
Als Laie darf ich nach dem Konzil alles sagen, was ich denke.
Ich darf dem Bischof meine Beschwerden vortragen. Ich darf dem Pfarrer Ratschläge geben. Ich darf im Gotteshause frei reden. Ich darf auf dem Katholikentag meine Meinung frei äußern.
Nur keiner hört auf mich.
In den Jahrzehnten danach wendet sich der Katholikentag verstärkt innerkirchlichen Fragen zu. Doch die Punkte, die 68 aufgeworfen wurden, sind bis heute nicht gelöst, sagt Kirchenhistoriker Hubert Wolf.
Also wie ist es mit wieder verheiratet Geschiedenen und ihrem Zugang zur Kommunion? Wie ist es eigentlich mit der Rolle der Frauen in der Kirche? Wie ist es mit Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben? Wie geht man damit um? Können Sie die Fragen weiterspinnen? Und ich glaube, die Frage ist, ob die Dynamik, die dort nur drin ist, 68, ob es diese Dynamik heute noch gibt.
Zudem steht der Katholikentag vor ganz neuen Aufgaben in einer Gesellschaft, in der die Prägekraft des Christentums schwindet. In Leipzig, wo der Katholikentag jetzt Jubiläum feiert, gehören nur 16% der Bevölkerung einer Kirche an.
100 Katholikentage, Mechtild Baus berichtete. Der Schatz schlummerte fast verborgen in einem schmucklos anmutenden Bau eines evangelischen Gemeindezentrums in Goslar. Doch das bevorstehende Reformationsjubiläum ließ die Rarität von 1524 wieder in den Fokus rücken. Es ist das einzig verbliebene Exemplar des weltweit ersten evangelischen Gemeindegesangbuchs. Zusätzliche Touristen soll es nun in die Welterbestadt Goslar locken, doch die Marktkirchengemeinde möchte den seltenen Bücherschatz nicht auf Dauer in ihren Räumlichkeiten unterbringen. Karin Schionara kennt die ganze Geschichte.
Es ist tatsächlich ein Taschenbuch, ein Enchiridion, ein kleines Büchlein. Und so unscheinbar das aussieht, aber es ist das erste Gemeindegesangbuch der Welt überhaupt. Und das hat sich nur in einem Exemplar erhalten. Und das ist dieses hier, das Erfurter Färbefass Enchiridion von 1524.
Behutsam schlägt Altpropst Helmut Lirsch den kostbaren Band auf. Der Beauftragte der Marktkirchenbibliothek in Goslar beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem bedeutenden Buchbestand aus der Reformationszeit.
Viele dieser Lieder sind ja heute noch im evangelischen Gesangbuch, ein Teil davon sogar im katholischen.
Gemeinsam mit dem Reutlinger Handschriftenexperten Ulrich Bubenheimer ist der evangelische Theologe auf Spurensuche gegangen.
Es ist so, dass wir hier die Bibliothek eines Klerikers haben, der in der Reformationszeit gelebt hat, allerdings nicht in Goslar, sondern in Halberstadt, und der seine Bibliothek 1535 hier nach Goslar gebracht hat.
Ein aufschlussreiches Erbe. Hier lassen sich auch persönliche Glaubensgeschichten nachzeichnen. In den Wirren der Reformation etwa brachte ein Kleriker und Notar namens Gronewald aus Halberstadt seine geliebten Bücher in Sicherheit, aus Angst vor den Altgläubigen in seiner Heimat.
Der Mann hat ganz viel reingeschrieben in seine Bücher und war erst gegen Luther und dann immer mehr für Luther. Er war bei Melanchthon in Wittenberg, der hat ihm in diese Bücher reingeschrieben. Und wir können also wunderbar verfolgen, wie er sich gedanklich damit beschäftigt hat und wie seine Stellung zur Reformation war.
Ein ernsthaftes Ringen um den rechten Glauben. In der ehemaligen Reichsstadt Goslar hatte man schon früh die Reformation eingeführt.
Das ist ein Band von Augustin, den Erasmus von Rotterdam 1528 herausgebracht hat. Und als die Bücher 1535 hier nach Goslar kamen, hat sich die Geistlichkeit, die inzwischen ja evangelische Geistlichkeit von Goslar, aufgemacht und hat gesagt, jetzt stiften wir dieser Bibliothek, die wir jetzt hier kriegen aus Halberstadt, Augustinbände dazu.
Im Jahr 1535 bekam die Marktkirche in Goslar einen Anbau. Wohl, um Platz für diese erste Bibliothek der Reformationszeit zu schaffen, vermutet der Theologe Helmut Liersch. Heute ist dieser Anbau über der Sakristei verwaist. Er dient der Gemeinde als Abstellkammer.
Wir hätten die Bibliothek, so wie sie einmal in einem Anbau in der Kirche war, nicht wiederherstellen können, schon aus Sicherheitsgründen nicht.
Betont Propst Thomas Gunkel, der auch für die Marktkirche in Goslar zuständig ist. Dabei gab es Impulse, die Marktkirchenbibliothek dauerhaft an ihren ursprünglichen Ort zurückzubringen. Doch die Kirchengemeinde mochte sich mit dieser Idee nicht anfreunden. Dabei besuchen rund 250.000 Touristen pro Jahr die Marktkirche. Der historische Anbau mit Teilen der Bibliothek hätte ein zusätzlicher Anziehungspunkt werden können. Auch Propst Thomas Gunkel konnte die Gemeinde nicht umstimmen. Mittlerweile steht ein anderer Standort in Aussicht. Der sogenannte Kulturmarktplatz Goslar in der Altstadt. Ein Kompromiss zwischen Kirche und Städtetourismus.
Wir sind eingeladen worden, dass wir unsere Marktkirchenbibliothek ebenfalls dort mit unterbringen. Möglicherweise in so einem Glaskubus, dass die interessanten, schönen alten Titel für die Öffentlichkeit auch gut sichtbar sind und trotzdem geschützt sind.
Die gesamte Bibliothek an sich als Korpus ist herausragend, eben das Schicksal dieser Bücher und dass man durch die Vermerke in den Büchern etwas erfährt über den Geist des Wandels auch ihres Besitzers. Das ist herausragend. Und herausragend ist natürlich, dass es jetzt auch sehr intensiv erforscht wird und dass man mehr weiß über die Bibliothek.
Bestätigt Birgit Hoffmann, die zuständige Landeskirchenarchivrätin aus Wolfenbüttel. Jüngst wurde eigens ein Förderverein gegründet, um den vergessenen Bücherschatz zu heben. Propst Thomas Gunkel gehört zu den Gründungsmitgliedern. Im Reformationsjahr sollen die Bücher zunächst in einer Ausstellung in Goslars Marktkirche gezeigt werden. Für 2018 ist der Umzug auf den Kulturmarktplatz geplant.
Wir müssen einfach die Kräfte bündeln, dass wir nicht als Kirche mit unseren Schätzen alleine unterwegs sind, sondern uns da die Kompetenz von anderen mit sichern. Ich glaube, das ist die beste Lösung für die Stadt, aber auch für uns als Kirche.
Goslars kostbarer Bücherschatz, Karin Schönara über die ersten gedruckten Lutherlieder. NDR Info, Blickpunkt Diesseits. Das war das Magazin aus Religion und Gesellschaft mit Florian Breitmeier. Bleibt noch der Hinweis auf das Forum am Sonntag, heute Nachmittag um 5:05. Die Sendung fragt, moderner Islam oder Parallelwelt, und berichtet über die umstrittene Gülen-Bewegung in Deutschland.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.